Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse.
Hallo.
Wir nehmen dich heute mit nach Chile, mitten hinein in einen Fall, der seit 2019 für Schlagzeilen sorgt und ja, extrem polarisiert, der Fall John Cobin.
Mhm.
Stell dir mal vor, mitten in diesen aufgeheizten sozialen Protesten in Viña del Mar feuert ein US-Amerikaner Schüsse ab.
Genau.
War das Notwehr, wie er sagt, oder doch ein gefährlicher Akt der Selbstjustiz? Das ist hier die große Frage.
Und die Antworten darauf sind alles andere als einfach.
Deine Quellenlage ist ja auch ziemlich umfangreich. Wir haben hier Gerichtsakten aus mehreren Instanzen, total widersprüchliche ballistische Gutachten, Zeugenaussagen.
Ja, Berichte über Cobins Zeit im Gefängnis, seine eigenen Videos und Schriften. Also da gibt's einiges an Material.
Wir haben uns da für dich durchgearbeitet.
Ja.
Unser Ziel heute, die Fakten sortieren, die krassen Widersprüche, also besonders bei diesen technischen Beweisen, beleuchten und die juristischen Wendungen nachzeichnen.
Eben. Wie wurde aus diesem Vorfall am Strand so ein jahrelanger Rechtsstreit, der ja auch politische Untertöne hat?
Genau. Lass uns da mal eintauchen.
Okay.
Also, wir sind in Reñaca. Das ist ein Badeort bei Viña del Mar. Am Sonntag, den 10. November 2019.
Mhm.
In Chile tobte Estallido Social, also massive soziale Unruhen.
Richtig.
Und an diesem Tag gibt es eine ziemlich provokante Protestaktion. Los Flaites a Reñaca, also sinngemäß die Prolls nach Reñaca.
Ja, das war schon eine Ansage.
Die Atmosphäre ist extrem angespannt. Zeugen hören Rufe wie Fajos Culiados, also Scheißfaschos, und Drohungen, Chaos anzurichten.
Und mittendrin fährt John Cobin, ein US-amerikanischer Ökonom, libertär eingestellt, lebt in Chile, fährt mit seinem Pickup durch diese Menge.
Und er trägt diese gelbe Warnweste, die er wohl auch schon bei früheren Gegenprotesten getragen hat. Ein Symbol.
Cobin selbst beschreibt die Situation später als, ja, lebensbedrohlich. Es gibt ein Video von ihm, kurz bevor er verhaftet wurde. Da sagt er, sein Wagen wurde von einem Mob umringt, angegriffen. Er hat um sein Leben gefürchtet.
Andere Zeugen bestätigen ja auch, dass Demonstranten die Straße blockiert haben. Und diese Aufforderung, El que baila pasa, wer tanzt, darf durch.
Genau. Aber Cobin tanzte nicht. Er fuhr weiter, hat wohl beschleunigt, dann aber wieder stark abgebremst, ziemlich chaotisch.
Eine Zeugin, Valeria Silva, hat wohl auch gesagt, sie hatte Angst, Cobin könnte gelyncht werden, als sein Wagen so umzingelt und beworfen wurde.
Und Cobin selbst, er sagt, er hat die Rufe gar nicht verstanden, klang für ihn wie Affengeschrei, hat er später mal formuliert. Er dachte, die wollen sein Auto klauen.
Okay, und dann hält Cobin also wieder an. Und jetzt wird's, entscheidend und eben auch widersprüchlich.
Mhm.
Laut Cobin nähert sich die Menge wieder. Ein Demonstrant, Sebastian Valdez, reißt seine Fahrertür auf.
Das wertet Cobin als direkten Angriff.
Genau, er sitzt noch im Auto, angeschnallt, greift zu seiner Pistole, eine Sig Sauer P229, Kaliber .40 SNW. Er sagt, er hat sie erst in dem Moment durchgeladen.
Also erst im Angesichts der Gefahr, so seine Darstellung.
Richtig. Und dann feuert er Schüsse ab. Seine Aussage, Warnschüsse auf den Boden, vor sein Auto.
Aber dabei wird Luis Ahumada Villegas am Oberschenkel getroffen.
Ja.
Und die Anklage zeichnet später ein ganz anderes Bild. Ganz anders. Die sagen, Cobin sei ausgestiegen und habe aus ungefähr 2 Metern Entfernung gezielt auf Ahumada geschossen.
Ahumada selbst hat das wohl auch so ausgesagt?
Ja, der stützt diese Version. Was aber, und das ist wichtig, im krassen Gegensatz zu Cobins Darstellung steht und vor allem zu dem, was spätere Gutachten der Verteidigung sagen werden.
Aber das war ja noch nicht alles. Es gab noch einen zweiten Vorfall, oder?
Richtig. Kurz danach soll Cobin, so die Anklage, weitergefahren sein, wieder angehalten haben.
Und dann aus etwa 50 Metern Entfernung auf ein anderes Auto geschossen haben. Ein alter Hyundai Accent war das, glaube ich.
Genau. Da saßen Daniel Molina Mesa und seine Partnerin Nieves Pinto Campos drin.
Und auch hier wieder komplett unterschiedliche Versionen.
Total. Cobin streitet vehement, auf dieses zweite Auto geschossen zu haben. Sagt er ganz klar, nein.
Aber Molina und Pinto Campos?
Die sagen, doch, er hat in unsere Richtung gefeuert, unser Auto wurde beschädigt.
Puh, okay. Cobin fährt dann nach Hause und wird später verhaftet. Von der PDI, der Kriminalpolizei.
Genau.
Und die ursprünglichen Anklagen, die waren ja wirklich heftig. Versuchter Mord im Fall Ahumada.
Und nochmal, versuchter Mord im Fall Molina. Dazu noch unerlaubtes Schießen in der Öffentlichkeit und Sachbeschädigung.
Eine ganze Liste. Er hatte zwar Waffenscheine, oder? Aber da gab es auch ein Problem.
Ja, er hatte Scheine und eine Transportgenehmigung für Sportzwecke. Aber der Schießclub hatte an dem Sonntag geschlossen. Und die Art, wie er die Waffe dann im Auto dabei hatte, war wohl nicht von dieser Genehmigung gedeckt.
Das war also auch noch ein Punkt.
Ein Nebenaspekt, ja. Aber der Kern des Streits, der drehte sich dann ganz schnell um die Beweise. Vor allem um die Ballistik.
So, und hier wird es jetzt wirklich, faszinierend und auch ziemlich technisch. Die große Frage, was ist mit den Kugeln passiert? Wohin sind sie geflogen?
Genau. Die Anklage stützte sich da stark auf die Ermittlungen von einem Kapitän Jorge Guzmán Rojas von den Carabineros und ein Gutachten von Juan Delgado Espinosa, einem Kriminaltechniker von LABOCER, das ist das Labor der Carabineros.
Und Guzmán, der war ja eigentlich gar kein Ballistiker, oder? Sein Spezialgebiet war eher Fahndung.
Richtig. Die Verteidigung kritisierte, dass seine Analyse von Videos und Zeugenaussagen eher subjektiv war. Und er hat auch eine frühe Aussage von Cobin als belastend angeführt, obwohl Cobin im Prozess selbst geschwiegen hat.
Was die Verteidigung als Verletzung des Schweigerechts sah.
Genau da haben sie angesetzt. Sie brachten dann ein ganzes Team von eigenen Experten für Ballistik und Forensik ins Spiel. Vier Namen haben wir hier. Christian Flores Morales, Osvaldo Faunes Peña, Mauricio Guzmán Caro und Sebastian González Martínez.
Okay, ein richtiges Expertenteam.
Ja. Und die haben die offiziellen Gutachten quasi zerlegt. Ihre Hauptargumentation war im Grunde, das, was die Anklage beschreibt, ist physikalisch unmöglich.
Okay, dann lass uns das mal auseinandernehmen. Fangen wir mit diesem angeblichen Schuss auf Molinas Auto an. Was war da das Hauptproblem aus Sicht der Verteidigung?
Da gab es gleich mehrere massive Probleme. Also, vereinfacht gesagt, die Physik passt nicht, die Chemie passt nicht und die Zeit passt wohl auch nicht.
Physik nicht, wie meinen die das?
Naja, die Anklage ging ja von einem Querschläger aus. Also Kugel trifft Boden, prallt ab und trifft dann den Kühler von Molinas Auto.
Okay.
Die Verteidigungsexperten haben aber vorgerechnet, der Auftreffwinkel auf den Boden, den die Anklage annahm, war extrem flach, nur 2 Draht nach unten.
Hm.
Und der behauptete Abprallwinkel, um den Kühler zu treffen, war 15 Grad nach oben. Und sie sagen, das geht physikalisch nicht. Nach den Gesetzen der Physik, Stichwort Reflexionsgesetz, muss der Abprallwinkel flacher sein als der Auftreffwinkel, nicht steiler.
Heißt also, die Kugel hätte gar nicht so hoch springen können?
Genau das sagen sie. Selbst wenn sie intakt abgeprallt wäre, was sie auch bezweifeln, hätte sie laut ihren Berechnungen nur wenige Zentimeter Höhe erreicht, maximal 5 Zentimeter über dem Boden.
Aber der Einschlag im Kühler war viel höher.
Ja, auf 35 Zentimetern Höhe. Das ist das 7-fache. Eine riesige Diskrepanz.
Okay, das ist Punkt 1. Was noch?
Dazu kommt, das Loch im Kühler war wohl dreieckig und 2,5 Zentimeter groß. Cobins Kugel, Kaliber 0,40, ist aber rund und hat nur gut 1 Zentimeter Durchmesser.
Passt also weder von der Form noch von der Größe.
Richtig. Eine Abweichung von fast 60% in der Größe und eine völlig andere Form. Das ist schwer mit einem direkten Kugeleinschlag oder einem Abpraller zu erklären.
Und die Chemie? Du sagtest, die passte auch nicht.
Im Kühler wurden Spuren von Blei und oder Barium gefunden. Cobin hat aber, und das war wohl nachweisbar, bleifreie Munition der Marke Corbon verwendet.
Ah, okay. Das ist natürlich ein klarer Widerspruch.
Absolut. Und dann ist da noch die Sache mit der Zeit. Die Verteidigung hat Videoanalysen vorgelegt, die nahelegen sollen, dass Molinas Auto den Ort schon verlassen hatte, bevor Cobin überhaupt geschossen haben soll.
Wow, also auch der Zeitablauf passt nicht?
So argumentiert die Verteidigung. Und zu guter Letzt haben sie noch die Asservatenkette bemängelt. Das Auto stand nämlich 2 Monate bei Molina zu Hause, bevor es überhaupt kriminaltechnisch untersucht wurde.
2 Monate? Das ist natürlich problematisch für die Beweissicherung.
Mindestens fragwürdig, ja.
Das heißt, die Verteidigung sagt im Grunde, nicht nur, dass es physikalisch und chemisch nicht passt, das Auto war vielleicht gar nicht mehr da und wer weiß, was in den 2 Monaten damit passiert ist.
Das ist die Kernaussage, genau. Der Schaden am Kühler könne unmöglich von Cobins Waffe stammen.
Krass. Und bei der Verletzung von Luis Ahumada, dem Mann, der am Oberschenkel getroffen wurde, Gab es da ähnliche Argumente?
Im Prinzip ja. Auch da ging es um die Physik eines möglichen Abprallers. Coben sagt ja, Herr schoss auf den Boden.
Die Anklage meinte aber, direkter Schuss oder Abpraller?
Genau, das war nicht ganz eindeutig, aber oft wurde von einem direkten Schuss gesprochen, manchmal von einem Abpraller. Die Verteidigungsexperten sagten aber, eine Kugel von diesem Kaliber, 40s SNW, die auf Beton aufschlägt, die fragmentiert katastrophal. Die zerlegt sich in kleine Teile.
Okay.
Und solche Fragmente, die hätten niemals die Energie und die Flugbahn gehabt, um auch Humadas Oberschenkel auf 75 cm Höhe zu treffen. Die würden, wenn überhaupt, vielleicht Knöchelhöhe erreichen.
Also kein intakter Abpraller, der so hoch fliegt.
Ausgeschlossen, sagen die Verteidigungsexperten. Ein intaktes Geschoss, das vom Boden abprallt und mit solcher Wucht den Oberschenkel trifft, physikalisch nicht plausibel.
Und die Wunde selbst? Gab die Hinweise?
Interessanter Punkt. Der Wundkanal im Oberschenkel verlief wohl leicht aufsteigend.
Aufsteigend?
Ja. Das passt laut Vereidigung nicht gut zu einem direkten Schuss von oben nach unten, egal ob aus dem Sitzen oder Stehen. Es würde aber eher zu einem Fragment passen, das vom Boden hochgeschleudert wird.
Ah, verstehe.
Und noch was? Weder in Aumadas Hose noch im ersten Krankenhausbericht wurde wohl ein Austrittsloch erwähnt. Nur eine Eintrittswunde und ein Metallfragment, das drinsteckte.
Kein Austrittsloch.
Zuerst nicht dokumentiert. Erst 87 Tage später hat ein Gutachter des SML, das ist der chilenische rechtsmedizinische Dienst, eine Austrittsnarbe vermessen.
Eine Narbe 87 Tage später.
Ja, das warf natürlich Fragen auf, wie diese zweite Wunde oder Narbe entstanden sein könnte. Spekulationen gab es da einige.
Die Verteidigung hat ja auch immer wieder Cobbins Erfahrung als Schütze betont, nicht wahr?
Richtig. Sie haben argumentiert, dass jemand mit seinen Lizenzen aus den USA, Mitglied im Schießclub, der weiß doch, wie man Warnschüsse auf den Boden abgibt, also Schüsse, die abschrecken sollen, aber eben nicht treffen.
Das sollte seine Version der Warnschüsse stützen.
Genau. Coben hat das ja später auch selbst untermauern wollen. Es gibt YouTube-Videos von ihm, da macht er Tests in den USA und will zeigen, wie Kugeln auf Beton eben zersplittern und nicht wie Billardkugeln abprallen.
Okay, das heißt also, im Prozess standen sich da wirklich zwei komplett unvereinbare Versionen gegenüber, gestützt auf extrem widersprüchliche technische Gutachten.
Absolut, eine ganz schwierige Situation für das Gericht.
Wie sind die Gerichte denn damit umgegangen? Der Kern war ja dann die Frage nach dem Vorsatz, dem Dolo, richtig? Wollte er töten oder nicht?
Genau das war die entscheidende juristische Frage. Ging es um direkten Tötungsvorsatz, also Dolo directo, was man für einen versuchten Mord braucht?
Oder nur um Eventualvorsatz, Dolo eventual, also dass er den Tod billigend in Kauf genommen hat?
Oder vielleicht sogar nur der Vorsatz, jemanden zu verletzen. Das musste das Gericht klären.
Und wie hat dann das oberste Gericht, die Corte Suprema, entschieden?
Die Corte Suprema hat am 17. Februar 2021 ein sogenanntes Sentencia de Reemplazo gefällt, ein Ersatzurteil. Das hat die Urteile der Vorinstanzen korrigiert.
Und was stand drin?
Es hat den direkten Tötungsvorsatz verneint, also den Vorsatz, der für die beiden Anklagen wegen versuchten Mordes notwendig gewesen wäre.
Okay, keine Mordversuche mehr. Und die Begründung?
Die war interessant. Das Gericht sagte im Grunde, wer in eine Menschenmenge schießt, selbst wenn es auf den Boden ist, der nimmt zwar in Kauf, also dolo eventual, dass jemand getroffen und schwer verletzt oder sogar getötet werden könnte.
Logisch.
Aber, so das Gericht, es gibt keinen Beweis dafür, dass Corbin gezielt die Absicht hatte zu töten, also dolo directo. Das konnte ihm nicht nachgewiesen werden.
Und das bedeutete dann für die Anklagepunkte?
Die Anklagen wegen versuchten Mordes fielen komplett weg.
Und was blieb übrig?
Übrig blieben schwere Körperverletzung, lesiones simplemente graves, im Fall auch Humada, und unerlaubtes Schießen in der Öffentlichkeit sowie Sachbeschädigung im Fall Molina.
Ah, also das Gericht glaubte der Version von Molina und Pinto Campos schon, dass auf ihr Auto geschossen wurde.
Ja, das Vergehen der Sachbeschädigung wurde bestätigt, aber eben nicht als Mordversuch gewertet.
Das muss das Strafmaß ja dann deutlich reduziert haben.
Ja, drastisch reduziert. Statt potenziell sehr langer Haftstrafen für zweifachen versuchten Mord gab es am Ende 541 Tage für die Körperverletzung, 3 Jahre und 1 Tag für das unerlaubte Schießen und 61 Tage für die Sachbeschädigung.
Okay, das sind zusammen so um die 6 Jahre.
Genau, insgesamt etwa 6 Jahre Haft. Und da er seit November 2019 schon in Untersuchungshaft saß, hatte er davon einen erheblichen Teil bereits verbüßt, als das Urteil kam.
Aber sein Argument der Notwehr, das wurde ihm nicht geglaubt.
Nein, das wurde nicht anerkannt. Die Gerichte sahen zwar, dass es Provokationen gab und dass seine Autotür aufgerissen wurde.
Ja.
Aber sie meinten, zum Zeitpunkt der Schüsse selbst lag keine so unmittelbare existenzielle Bedrohung mehr vor, die das Abfeuern von Schüssen gerechtfertigt hätte. Die Reaktion wurde als unverhältnismäßig eingestuft.
Okay. Trotz der reduzierten Strafe kam Corbin aber nicht früher frei, oder? Es gab da noch was mit der Bewährung.
Richtig. Im April 2023 wurde ihm die bedingte Entlassung, also Freiheit auf Bewährung, verweigert, obwohl er rein rechnerisch die Mindesthaftzeit dafür erfüllt hatte.
Und kurz darauf wurde auch ein Begnadigungsgesuch abgelehnt.
Genau, im Juni 2023.
Und diese Begründung für die abgelehnte Bewährung, die ist ja dann nochmal ein ganz eigenes Kapitel, oder? Die hat ja für viel Wirbel gesorgt.
Ja, das ist wohl der Punkt, der nach dem Urteil für die größte Kontroverse gesorgt hat. Die zuständige Kommission hat sich auf ein psychosoziales Gutachten berufen.
Okay.
Und in diesem Gutachten stand sinngemäß, Corbin habe seine in den USA erlernten Überzeugungen, Werte und Einstellungen noch nicht geändert.
Moment mal. Seine Überzeugungen und Werte als Grund, ihn nicht auf Bewährung zu entlassen? Das klingt
schwierig. Das war genau der Kernpunkt der Kritik. Das Gutachten warf ihm auch vor, er würde die Schwere seiner Taten und die Folgen für die Opfer minimieren. Er sei dominant, manipulativ.
Und was sollte er tun?
Es wurde gefordert, er solle motivationale Gespräche führen, um eben diese Überzeugungen und Einstellungen zu ändern. Besonders was seine Konfliktlösungsstrategien angeht.
Also quasi eine Umerziehung.
So wurde es von Kritikern interpretiert. Besonders pikant, seine Eloquenz, also seine Redegewandtheit, im Bericht als Loquoquarz bezeichnet wurde, sogar als Risikofaktor dargestellt. Quasi, weil er gut reden kann, ist er gefährlich.
Das ist schon bemerkenswert. Kein Wunder, dass Corbin und seine Unterstützer das mit totalitären Regimes verglichen haben. Eine Bestrafung für Gedanken.
Sie sehen darin eine klare Verletzung der Meinungs- und Gedankenfreiheit. Und es bestärkt sie in ihrer Sichtweise, dass der ganze Prozess politisch motiviert war.
Die These ist ja, er sollte als Sündenbock der Linken für die Gewalt während des Estallidos social herhalten und mundtot gemacht werden.
Das ist die Argumentation seiner Unterstützer, ja? Corbin selbst beschreibt seine Zeit im Gefängnis übrigens als gesundheitliche Katastrophe.
Was berichtet er da?
Er spricht von ständiger Grippe, 2 schweren Lungenentzündungen, an denen er fast gestorben sei, und sogar von einer Nierenkrebserkrankung, bei der ein Tumor entfernt werden musste. Er führt das alles auf katastrophale hygienische Zustände zurück.
Das klingt furchtbar.
Gleichzeitig war er aber wohl extrem produktiv im Gefängnis. Er hat mehrere Bücher geschrieben, darunter eines mit dem Titel Llevando la Cruz, das Kreuz tragen.
Und Schach gespielt.
Ja, angeblich tausende von Partien, fast 4000. Und er behauptet, über 90% davon gewonnen zu haben.
Okay. Also Schreiben und Schach als Überlebensstrategie. In den Unterlagen, die wir gesichtet haben, gibt es ja auch noch diese sehr aktuelle, fast futuristisch anmutende Behauptung von Corbins Seite, datiert auf Dezember 2025.
Ja, das ist merkwürdig. Da heißt es, ein Kapitän Valdez, vielleicht der Demonstrant vom Anfang, habe nach erneuter Prüfung aller Beweise Corbins Unschuld offiziell bestätigt.
Das klingt eher wie Wunschdenken oder Teil seiner Kampagne.
Das muss man mit großer Vorsicht betrachten. Es stammt aus seiner eigenen Kommunikation und ist ja zeitlich noch in der Zukunft angesiedelt. Fakt ist aber, nach seiner voraussichtlichen Entlassung, die könnte ja rechnerisch Ende 2025 anstehen, wenn man die Gesamtstrafe und mögliche gute Führung einrechnet, wird sein Kampf wohl weitergehen.
Er will seine Rehabilitierung.
Genau, er ist wohl auf Spenden angewiesen, darf Chile nicht verlassen, seine finanzielle Existenz ist ruiniert, er hält Vorträge, schreibt, will seine Geschichte international bekannt machen und das chilenische Justizsystem anprangern.
Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ein unglaublich verworrener Fall.
Absolut.
Auf der einen Seite haben wir die ursprünglichen Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnisse. Die haben Corbin schwer belastet und zu diesen krassen Mordversuchsanklagen geführt.
Ja.
Auf der anderen Seite stehen dann diese detaillierten Expertenanalysen der Verteidigung, die zentrale Beweise der Anklage als, naja, physikalisch unmöglich oder zumindest wissenschaftlich höchst fragwürdig erscheinen lassen.
Und das oberste Gericht ist dem ja teilweise gefolgt und hat die schwersten Vorwürfe fallen lassen.
Richtig. Und dann kommt aber noch diese Ebene nach dem Urteil, die Verweigerung der Bewährung. Mit einer Begründung, die sich auf Einstellungen und Überzeugungen stützt.
Und die damit natürlich hochgradig umstritten ist und Fragen aufwirft. Inwieweit spielten da vielleicht nicht nur rein juristische, sondern auch politische oder ideologische Faktoren eine Rolle? Das steht im Raum.
Was bleibt also für dich als Beobachter hängen? Wenn wir mal von der Schuldfrage in diesem spezifischen Fall absehen, was lernen wir daraus? Was ist die größere Frage?
Ich glaube, was hier wirklich nachdenklich stimmt, ist die Frage nach dem Stellenwert von wissenschaftlicher Evidenz im Gerichtssaal. Was passiert, wenn komplexe technische Gutachten der ersten, vielleicht einfacheren Erzählung oder dem Augenschein widersprechen?
Wie gehen Gerichte und Ermittler damit um?
Genau. Wie gehen Ermittler, Richter, aber auch wir als Öffentlichkeit damit um? Und das zeigt eben diese Bewährungsentscheidung ganz besonders, wie stark können der soziale und politische Kontext oder eben die nicht juristischen Einstellungen einer Person die rechtliche Behandlung beeinflussen, sogar noch nachdem ein Urteil gesprochen ist.
Das ist wirklich eine Frage, die weit über diesen Fall hinausgeht.
Absolut. Und die uns alle, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen sollte.
Ein starker Gedanke zum Schluss. Danke, dass du uns durch diesen wirklich komplexen Fall navigiert hast.
Gerne.
Und dir danken wir fürs Zuhören bei dieser Analyse. Bis zum nächsten Mal.